SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Dazu begrüßt Sie Dagmar Munk und ich bin heute zu Gast bei Daniel Seppek in Bremen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Herr Seppek, Sie sind Geiger, um mal das kleinste gemeinsame Vielfache erst vorweg zu nennen. Darüber hinaus sind Sie so vielseitig aufgestellt, dass es einem schon schwindelig werden kann. Sie spielen verschiedene historische Geigen, vom Barock über die Klassik, über die Romantik bis zur modernen Geige. Und zum anderen spielen Sie eigentlich in allen Formationen, in denen man als Geiger auch spielen kann. Sie sind als Solist und als Kammermusiker in gleichen Maßen unterwegs. Auch dort in den verschiedensten Besetzungen, vom Duo mit Klavier, also mit Sonaten, übers Klaviertrio, das Streichtrio. So werden wir Sie am nächsten Mittwoch, am 1. Mai, bei den Schwetzinger Festspielen auch erleben, mit Tabea Zimmermann, Bratsche und Jean-Guillaume Carras auf dem Cello. Und auch im Quartett haben Sie lange gespielt, im Acanto-Quartett. Darüber hinaus sind Sie aber seit 25 Jahren auch Konzertmeister bei der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen und auch als Konzertmeister sowohl in modernen Orchestern als auch in Orchestern, die auf historischen Instrumenten spielen. Und es reicht noch nicht, Sie haben auch eine Professur an der Musikhochschule in Lübeck. Das alles sind Sie jetzt gleichzeitig oder in Serie, in Folge?
Ja, wäre ganz schön, wenn man ein Double hätte. Also das ist schon ein sehr ausgebeulter Hut, unter den da alles passen muss. Und das ist auch manchmal so, dass ich, wenn ich meinen Kalender angucke, wie man auf Deutsch sagt, so die Krise kriege. Ich möchte aber nichts von denen missen. Und das ist natürlich eine Gratwanderung. Mich interessieren einfach so viele verschiedene Sachen. Das Pädagogische eben auch. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eben weiterzugeben. Gleichzeitig aber weiter Erfahrungen zu machen und wenn das geht, versuche ich so viel wie möglich Verschiedenes zu machen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich ständig Herausforderungen habe, bei denen ich lernen kann. Ist dann manchmal natürlich auch so, dass sich dann Kollegen beschweren, ja, du kannst ja so selten mitspielen. Oder das ist dann natürlich die Folge davon.
Da müssen die durch.
Da müssen die durch, da muss ich durch. Da gibt es manchmal so Schweißausbrüche. Aber wir freuen uns dann immer sehr, wenn wir uns in den verschiedenen Formationen sehen und das macht einfach tierisch Spaß.
Mit was stellen wir Sie denn jetzt vor? Vielleicht gerade mit etwas, wo alles zusammenkommt, mit den Jahreszeiten von Vivaldi, wo Sie nicht nur Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen sind, sondern eben Solist. Und die Kammerphilharmonie spielt eigentlich auf modernem Instrumentarium, auf Stahlsaiten, aber auch auf Darmsaiten, also historisch unterwegs sind.
Ja, ich mag ja am liebsten den Winter.
Das war der Winter von Antonio Vivaldi aus den vier Jahreszeiten. Solist war Daniel Seppek, der hier gemeinsam mit seiner Deutschen Kammerphilharmonie Bremen spielte. Herr Seppek, wie oft dirigieren Sie die oder leiten Sie die Kammerphilharmonie denn vom Konzertmeisterpult?
Ja, also dirigieren tue ich nicht. Wenn, dann vom Konzertmeisterpult. Das ist letzte Zeit weniger geworden, weil sich die Struktur so ein bisschen geändert hat. Wir machen jetzt viele Projekte mit Dirigenten. Also es gibt 3 Konzertmeister in der Kammerphilharmonie.
Ich habe Sie erlebt in vielen Konzerten, die Sie vom Konzertmeisterpult aus geleitet haben, auch mit Balthasar Neumann auf historischen Instrumenten. Was ist dann der Unterschied vom Geigenpult zum Dirigentenpult?
Ja, gibt es den kleinen Unterschied, dass man nicht mehr die Geige in der Hand hat. Meine linke Schulter ist höher als die rechte, weil da die Geige drauf liegt. Ich sage das nur deswegen, weil die Geige so zu mir gehört. Und wenn mir jemand die Geige wegnimmt, hampel ich irgendwie rum mit den Händen und ich glaube, ich bin kein guter Dirigent. Ich habe einen Bezug zu Musik, mir sagt die Musik sehr viel. Ich glaube, ich kann da auch einiges weitergeben. Das ist einer der wenigen Dinge, wo ich nicht so ein Interesse habe. Also ich leite wirklich gerne Musik und ich glaube, dass das auch eben vom Instrument unheimlich gut geht und früher ja auch viel so gemacht wurde.
Sie kommen erstmal von der klassischen Geige her. Ihr Vater war Bratscher, mhm. Sie hatten bei ihm Unterricht, sind in Frankfurt geboren und sind dann auch nach Wien gegangen zu einem Mitglied des Alban Berg Quartetts. War das gleich Ihre Idee, Kammermusiker zu werden?
Ja, das ist lustig. Ich habe vorgestern nochmal drüber nachgedacht, dass ich nie zu einem ausgemachten Solisten gegangen bin im Studium, sondern dass es mich schnell zu Kammermusikern hingezogen hat. Das war tatsächlich meine Ausrichtung und ist es auch. Ich bin im Grunde meines Herzens, in meines Wesens ein Kammermusiker. Ich spiele im Orchester als Kammermusiker. Ich spiele solistische Sachen auch als Kammermusiker. Und alte Musik sowieso auch. Also das war immer was, wo ich mich am meisten zu Hause gefühlt habe und wahrscheinlich deswegen zu diesen Lehrern gegangen bin und unglaublich viel von denen gelernt habe. Kammermusik ist vielleicht vom Klanglichen das Diffizilste. Da kann man klanglich am meisten lernen an der Geige und überhaupt praxisbezogen auch.
Man muss es einordnen können.
Genau, also so das Zusammenspiel und das Einordnen, das ist ja so wahnsinnig wichtig, wie viele Geiger werden als Solisten ausgebildet und es kann ja nur eine Handvoll Solisten geben.
Trotzdem auf dem Markt. Hat man ja auch bei vielen Solisten das Gefühl, dass es ihnen nicht so wichtig ist, zu was sie spielen.
Da gibt es aber auch schon lange einige Solisten, die viel Kammermusik machen und denen das sehr wichtig ist. Da gibt es natürlich auch die ganze Bandbreite. Mhm. Leute, die wirklich tunnelmäßig ausgebildet wurden und dann ihre Stücke haben. Es funktioniert leider im Betrieb ja auch sehr gut. Man kommt am Tag vorher und trifft sich. Ein Orchester hat das Sibelius-Konzert schon oft gespielt und der Solist auch. Und man spielt es einmal durch und es klappt wunderbar und das Konzert wird auch ganz prima. Aber der Austausch ist dann natürlich nicht so da.
Sie haben trotzdem noch bei Sandor Weg und bei anderen Geigern sich fortgebildet. Wann kam aber dann die Liebe für die alte Musik? Oder war die schon immer da?
Die war eigentlich, irgendwo hat die schon immer geschlummert. Also es ist immer die Frage, wo überhaupt die Dinge herkommen. Ich habe die Theorie, dass Dinge in einem schlummern und irgendwann wachgerüttelt, wachgeküsst werden. Es gibt so Schallplattenaufnahmen, die so diesen Aufwachkuss betätigt haben. Also Gardiner war jemand da ganz Wichtiges für mich, der Orfeo. Aber auch frühe Anoncourt-Aufnahmen, wenn ich jetzt höre, ist das fast altmodisch, auch in der alten Musik noch.
Ging es Ihnen da mehr um das frühe Repertoire, also Monteverdi, der Zauber der Anfänge, oder um den Klang der historischen Instrumente?
Ja, das gehört für mich zusammen, aber es ist eine gute Frage. Also ist schon das Repertoire. Die ersten Töne Monteverdi haben mich mitgerissen, Purcell immer noch unglaublich. Das waren so diese Komponisten, die für mich eine neue Klangwelt eröffneten. Weniger Vivaldi und Bach, das kannte ich schon, auch als moderner Geiger. Das war so fremd alles und aufregend. Und ich habe das gehört und mich hat das gleich total mitgenommen. Und ich beobachte bei anderen Musikern auch, wie reagieren die auf alte Musik. Und manche reagieren eben gar nicht so stark auf alte Musik. Und manche fahren total drauf ab und ich gehöre eher zur zweiten Sorte. Und das ist eigentlich beim Anhören dieser Aufnahmen passiert. Und dann habe ich auch Konzerte gehört und befreundete Musiker haben gespielt in alte Musikensembles, Freiburger Barockorchester, ich habe Proben mitgehört. Also ich bin da so langsam reingerutscht, fand das am Anfang schon komisch, so viel abzuphrasieren und Gewohntes so ungewohnt zu hören. Aber das hat für mich dann auch zur Toleranz gehört, dann einfach mal zu sagen, ja, warum nicht mal? Und das hat mich dann doch überzeugt sehr.
Wann haben Sie das erste Mal dann Darmsaiten auf Ihre Geige gezogen und einen Barockbogen in die Hand genommen?
Meine allererste Erfahrung war im Freiburger Barockorchester mit meiner modernen Geige. Ich habe dann da Darmsaiten aufgezogen und einen halben Ton tiefer gespielt. Das war in Hamburg, haben wir ein Konzert gespielt. Damals hat Thomas Hengelbrock noch Konzertmeister gespielt dort. Und ich hatte fürchterlich Probleme mit der Intonation. Das erste Mal einen halben Ton tiefer zu spielen auf meiner Geige war unglaublich schwierig.
Hören Sie absolut?
Nee, zum Glück nicht. Mhm. Aber ich habe früher, sagen wir mal, absoluter gehört. Ich hatte mich mehr gewöhnt an dieses 443er Hertz A. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger ist, wenn man sein modernes Instrument runterstimmt, als wenn ich jetzt eine andere Geige genommen hätte, eine Barockgeige, die sowieso schon einen halben Ton tiefer gewesen wäre. Ich glaube, dass ich psychologisch hätte da mein Hirn schneller umschalten können. Aber das ist mir beim ersten Mal unglaublich schwer gefallen. Und ich habe unglaublich viel lange Töne geübt, fast wieder wie ein Anfänger, um da mithalten zu können mit der Tonhöhe.
Sie erwähnten schon Thomas Hengelbrock, damals noch als Konzertmeister, als Chef des Freiburger Barockorchesters. Mit Thomas Hengelbrock machen Sie heute noch viele Projekte zusammen als Konzertmeister im Balthasar Neumann Ensemble?
Ja, wir haben in dieser Zeit, so Anfang der 2000er, mit Thomas und dem Balthasar Neumann Ensemble und Chor viel diese alten Italiener aufgeführt. In Schwetzingen Opern, Cavalli, La Didone. Was auch für mich ein Höhepunkt war, war Festa Teatrale. Das gibt's auch eine CD.
Italienische Fest.
Da haben wir tolle Tourneen gemacht. Bei den Schwetzinger Festspielen. Wir haben Tourneen gemacht in Kostümen. Auf der Bühne haben wir agiert. Alles auswendig. Es war so eine richtig eine tolle Show. Und mit wahnsinnig tollen Stücken, die Thomas fantastisch ausgesucht hat und zu einer Geschichte kombiniert hat. Das sind für mich unvergessliche Erlebnisse, die ich mit ihm hatte und mit dem Ensemble. Also das hat uns auch unglaublich zusammengeschweißt. Ich habe dadurch auch noch diese Vielseitigkeit dieser venezianischen, italienischen Musik kennengelernt und mit fantastischen Musikern spielen können, die Thomas um sich gesammelt hat, Sängern.
Wir hören eine der Aufnahmen, die schon fast 20 Jahre alt sind, eine CD mit San Marco Musik. Das meiste ist große vokale Musik, aber darunter findet sich auch eine Sonate, La Sonata La Foscarina von Biagio Marini. Diese Beschäftigung mit der alten Musik, die lief parallel immer zu der Beschäftigung mit der modernen Geige. Oder haben Sie zwischendrin die moderne Geige ganz zur Seite gelegt?
Nein, habe ich nie. Ich wollte das auch nicht. Mir ist zwischendurch schwer gefallen, den Wechsel zu vollbringen. Eigentlich fast eher war es schwieriger, wieder zur modernen Geige zu kommen, weil sie schwieriger zu handhaben ist. Es ist mehr Material, man muss die Saiten mehr runterdrücken, man muss vibrieren. Das war für mich anfangs schon nicht so ganz einfach, aber was mir, glaube ich, widerstrebt, ist, mich allzu sehr zu spezialisieren, mich in einer Ecke zu begeben und da womöglich dann auch immer besser zu werden. Immer besser werden, das habe ich natürlich nichts dagegen. Es funktioniert ja sehr gut, wenn man sich spezialisiert. Es ist auch für den Markt viel praktischer, wenn man weiß, der oder die steht für eine bestimmte Art von Musik. Und das ist aber was mich als Person, also noch nicht mal künstlerisch, sondern noch tiefer in mir ausmacht, dass ich das eigentlich überhaupt nicht will.
Da würde ich jetzt sagen, das ist genau Ihr Markenzeichen. Sie haben keine
Website, interessanterweise.
Ja. Sie haben keine Agentur, aber Sie haben schon gesagt, das ist manchmal schwierig mit dem Kalender, für all das, was für Sie ansteht, auch einen Termin zu finden.
Ja, so ist es, ja. Ja, das ist einfach meine Persönlichkeit.
Wir hören sie jetzt mal als Kammermusiker und zwar auf modernen Instrumenten mit dem Arcanto-Quartett, mit Antje Weithas, Violine, Tabea Zimmermann, Viola und Jean-Guillain Keras, Cello. Wobei ich mich erinnere an das erste Konzert in der Stuttgarter Liederhalle im Mozartsaal. Das war ausverkauft. 4 Starmusiker, die zusammen Quartett spielen, das wollte jeder hören. Und da haben sie auch noch gewechselt an der ersten Geige. Sie haben mal erste Geige gespielt, Antje Weithas mal erste Geige. Hier hören wir einen Satz von einem der schönsten Sachen, die Schubert geschrieben hat, nämlich aus dem Quintett. Das war eine Aufnahme mit dem Arcanto-Quartett, das Sie mitgegründet haben, Daniel Sippek. 2002 sind Sie zusammengekommen, 2004 war dann das Debütkonzert. Ein Satz aus dem Schubert-Streich-Quintett. Das sind jetzt moderne Instrumente und einfach auch faszinierende Mitmusiker. Wie sind Sie da zusammengekommen? Kannten Sie sich vom gemeinsamen Musizieren?
Wir kannten uns fast alle irgendwie. Ich kannte nur Antje nicht. Ich habe irgendwann einen Anruf gekriegt von Jean-Guillain, unserem Cellisten. Hast du Lust, auf meinem Festival in Fort-Calquier, also in der Provence, mit Tabea und Antje Weithas und mit mir Quartett zu spielen? Und wir haben dann auf dem Festival gespielt und fanden, dass das so viel Spaß gemacht hat, dass wir weiter geprobt haben. Ich kannte Tabea schon von viel früher aus dem Bundesjugendorchester. Da kannten wir uns also als 13-Jährige. Es ging bei dem Quartett auch gar nicht um historische Aufführungspraxis, sondern einfach um Quartettspielen und klassisches Quartettspiel. Und dann bringt natürlich jeder rein, was er so an Erfahrung sonst so mit sich bringt. Mit Jean-Guillain hatte ich schon mal ein Quartett, mit Christine Busch und mit Boris Faust. Und Antje kannte ich nicht, aber wiederum Tabea und Jean-Guillain kannten Antje. Und das war dann für mich sehr spannend, sie auf dem Festival in der Provence dann kennenzulernen.
Für mich war das Markenzeichen des Arcanto-Quartetts eigentlich, dass da 4 individuelle Musiker zusammen tolle Musik machen. Und das widersteht eigentlich dem, was man sonst von Quartett kennt, die zusammenleben quasi, ja, immer mit dem Bus zusammen unterwegs sind, auch kein Geld haben, weil Quartettspiel ist jetzt mal etwas brotlose Kunst, wenn man das ausschließlich macht. Und damit einen homogenen Klang bekommen, den man schön finden kann. Aber ich fand immer gerade diese Vielfalt, die sie im Klang hatten und dieses Individuelle ganz besonders.
Ja, also das hat mich auch sehr gereizt in dem Quartett. Ich habe ja schon eine lange Quartetterfahrung. Ich sage immer, ich habe schon viele Quartette verschlissen. Also in vielen Quartetten gespielt und zum Teil auch wirklich lange, intensiv mit viel Unterricht als Student und habe bei Gerhard Schulz vom Alban-Berg-Quartett studiert. Also ich habe mit Quartett immer zu tun gehabt. Und bei der Formation im Arcanto-Quartett hat mich sehr gereizt, das Solistische im Ensemble zu erfahren. Weil ich immer mitgekriegt habe, ja, man muss sich begrenzen, man muss auf den homogenen Klang. Andersrum gesagt heißt das ja auch ein bisschen, man beschneidet sich ein bisschen als Solist. Man guckt immer, dass man zusammenpasst zum anderen und die Ecken und Kanten, die man hat, die hat man tunlichst rund zu feilen, damit das alles sehr rund klingt im Klang. Und im Arcanto-Quartett fand ich sehr reizvoll, eben die Kanten mal zu lassen und zu gucken, was jeder so an Power auch so ins Quartett bringt. Also das war schon mal in der Formation an sich gegeben. Wir hatten klanglich am Anfang ziemliche Probleme, fand ich, das sage ich jetzt mal so. Wir haben uns aber dann relativ bald gefunden, in Form von ein bisschen andere Saiten aufspannen und die Spielart auch anzupassen an den anderen. Wir haben uns natürlich dann eben doch auch angepasst, natürlich, weil jeder mit Elefantenohren auf den anderen gehört hat. Und wir schon gemerkt haben, dass das am Anfang unglaublich Spaß macht, aber klanglich noch nicht so ganz ausgewogen war. Ich habe in dem Quartett klanglich sehr viel von meinen Kollegen gelernt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir die Zeit da zusammen hatten.
Und wahrscheinlich umgekehrt.
Hoffe ich. Doch, ich gehe davon aus.
Wir hören Sie nochmal als Kammermusiker und jetzt in der Formation mit Klaviertrio, mit Andreas Steyer und Roel Diltins und den Schubert-Trios, die Sie auch aufgenommen haben. Ein Satz aus dem Es-Dur-Trio. Ihr Klaviertrio, Daniel Zippek, zusammen mit Andreas Steyer und Roel Diltins. Das war ein Satz aus dem Es-Dur-Trio Opus 100 von Franz Schubert. Wir bleiben auch noch mal bei der Kammermusik. Es gibt eine Aufnahme von Ihnen mit Beethoven-Sonaten, mit zwei Beethoven-Sonaten, mit der A-Moll Opus 23 und der C-Moll-Sonate, die Sie auf Beethovens wiedergefundener Geige spielen. Was war denn das für ein Projekt?
Ja, das war ein sehr spannendes Projekt, natürlich. Also man wusste, dass außer den zwei Geigen, die man schon kennt, eine dritte Geige in Beethovens Besitz war. Die hatte er vom Fürsten Lichnowsky geschenkt bekommen. Und diese Geige war irgendwie verschollen. Und da kam eines Tages ein Anruf, es ist wirklich, kann man eigentlich ein Buch drüber schreiben, einen Roman, ein Anruf im Beethovenhaus Bonn von einer alten Dame aus New York, dass die Geige wieder zurückgeben wollte, bevor sie stirbt. Ihr Mann sei gestorben. Diese Geige war in seinem Besitz. Er war Jude und musste vor den Nationalsozialisten flüchten. Von Wien weg über die Schweiz ist dann in die USA. Und sie wollte Europa wieder diese Geige zurückgeben, da wo sie hingehört. Und dann hat sie beschlossen, sie ruft das Beethovenhaus Bonn an. Ich bekam dann von Andreas Steyer den Anruf, ob ich mit ihm das aufnehmen wollte. Und das war natürlich auch einer der tollsten Anrufe, die ich gekriegt habe.
So eine Geige, von der man weiß, dass Beethoven die auch in der Hand hatte und dass seine Musik aufgeführt worden ist, wahrscheinlich Schuppanzig drauf gespielt hat.
Oder der zweite Geiger.
Mhm. Wie fühlt sich das an? Ist es jetzt einfach nur dieses Historische oder ist es was Klangliches, was da besonders toll
ist? Ja, es ist natürlich, es ist schon sehr besonders, wenn man die Geige sieht und in der Hand hat.
Interessanterweise, dass Beethoven ja ein Siegel drauf gemacht hat. Machen Sie auf Ihre Geigen auch Siegel?
Nicht unbedingt. Und er hat ja dann auch noch mit einem scharfen Gegenstand ein großes B in den Lack hineingeritzt auf dem Rücken der Geige.
Absolutes No-Go, oder?
Totales No-Go. Und er ist vielleicht der Einzige, bei dem der Wert einer Geige steigt durchs Zerkratzen. Ja, also das ist natürlich schon ein unglaubliches Gefühl, so eine Geige in der Hand zu haben.
Klingt die anders, besonders?
Ja, die klang... Die
fast, ist ja lange nicht gespielt worden.
Die ist lange nicht gespielt worden. Sie wurde zurückgebaut in einen klassischen Zustand. Das heißt, sie wurde aufgemacht. Das Innenleben wurde verkleinert, also der Bassbalken wurde verkleinert. Der Hals wurde wieder in einen anderen Winkel angesetzt. Die Darmsaiten kamen drauf. Und also sie war vorher in einem modernen Zustand. Der Rückbau ist natürlich jetzt, das ist nicht mehr original, natürlich. Also das konnte man nicht mehr so machen. Aber die Geige an sich ist original und wir haben uns sozusagen so nah wie möglich an den Klang wieder angenähert, wie es nur möglich war.
Wie lange brauchen Sie da, wenn Sie so eine Geige in die Hand kriegen, bis Sie den Klang
finden? Das war tatsächlich schwierig. Also ich würde sagen, das ist vielleicht die leiseste Geige, die ich je in meiner Hand hatte, würde man bei Beethoven ja gar nicht denken, weil mit Beethoven assoziiert man eigentlich eher robustes Spiel und existenzielle Klänge, die auch nicht unbedingt leise sind. Aber diese Geige ist extrem leise und zart. Es gab anscheinend auch verschiedene Arten von Geigen, sogenannte Solistengeigen und Konzertmeistergeigen, wobei die Konzertmeistergeigen die lauten waren, eher die, die für einen großen Saal waren, die, wo die Konzerte auch drauf gespielt wurden. Solistengeigen für Kammermusik, und das ist auf jeden Fall so eine Geige. Ich brauchte wirklich länger drauf zu spielen. Was die Sache nicht erleichtert hat, war, dass ich es nicht ausleihen durfte, nach Hause mitnehmen. Das ist natürlich ein museales Wertobjekt. Ich konnte also nur im Beethovenhaus Bonn die Geige spielen. Sie wurde dann immer aus dem Tresor rausgenommen und ich konnte sie dann im Saal dort ein paar Stunden spielen. Ich habe damals in Stuttgart gelebt und habe das immer auf dem Weg nach Bremen dann gemacht. Aber das hieß, dass ich so alle paar Monate immer mal ein paar Stunden drauf spielen konnte vor der Aufnahme, was eine Geige nicht unbedingt wach küsst, denn sie braucht gespielt zu werden. Also das muss man sich vorstellen, dass das Holz irgendwie wieder in Schwingung versetzt werden muss und man müsste wirklich ein paar Wochen lang eigentlich drauf spielen. Das war so ein bisschen so eine grenzwertige Sache, aber hat dann doch funktioniert dann für die Aufnahme. Wir haben die Aufnahme dann auch im Beethovenhaus gemacht, weil wir die Geige nicht herausnehmen durften.
Sie haben für diese Aufnahme nun gerade zwei sehr energische Sonaten ausgesucht. Hat es damit zu tun, dass diese Geige dann für Ihre Begriffe mehr brauchte?
Die A-Moll und die C-Moll-Sonate? Ja, interessant, dass Sie das sagen. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, eher eine unbewusste Entscheidung. Ich wollte sehr, sehr gerne die letzte Sonate, weil ich die so liebe, die G-Dur-Sonate Opus 96 spielen. Da war aber dann klar, dass die Geige nicht passt. Also das war dann schon für eine andere Geige, für eine größere Geige komponiert worden. Und wir wollten ja auch eine historische Aufnahme machen mit einem historischen Flügel und gerade mit dieser Geige. Und da kamen dann eher die mittleren, früheren Sonaten in Frage. Und irgendwie haben wir uns dann für die entschieden. Und es hat auch seinen besonderen Reiz, wenn man auf so einer zarten Geige, wenn man die bis zum Extrem die rannimmt und dramatische Sonaten drauf spielt, kommen da ganz besondere Klänge natürlich auch bei raus.
Dann hören wir den ersten Satz aus der A-Moll-Sonate Opus 23 von Ludwig van Beethoven. Andreas Steyer spielt auch ein historisches Instrument, einen Grafflügel aus der Beethoven-Zeit, der auch im Beethovenhaus in Bonn steht.
Ja.
Das war der erste Satz der Beethoven-Sonate in A-Moll für Violine und Klavier, für Klavier und Violine.
Ja.
Von Ihnen gespielt, Daniel Sepek auf der Beethoven-Geige mit Andreas Steyer am Grafflügel. Ein ganz besonderes Projekt war das, dass Sie diese Geige geliehen bekommen haben. Sie sind sonst ja natürlich auch auf verschiedenen historischen Instrumenten unterwegs. Wir hatten das vorher schon mit der Barockgeige. Dann gibt es die klassische Geige, dann gibt es die romantische Geige. Wie viele Geigen haben Sie denn?
Naja, ich leih mir ja dann immer aus Museen Geigen aus. Ja, ich habe eigentlich im Prinzip drei Geigen. Also ich habe die Barockgeige, meine. Das ist eine von Friedrich Lorenz aus Sachsen. Also gar kein besonders in dem Sinne berühmter,
klangvoller Name.
Die ist so ungefähr von 1790 oder sowas, also Spätbarock. Dann habe ich eine geliehene Geige, eine schöne Geige von Lorenzo Storioni von 1780, die modern ist, modern eingerichtet ist.
Also auch Stahlsaiten.
ja, hat. Stahlseiten also hat.
Für ihr Spiel.
Also ja, genau. Auf der spiele ich in der Kammerphilharmonie oder habe im Arcanto-Quartett gespielt oder Streichtrio. Ja, und dann habe ich mir vor kurzem noch eine E-Geige gekauft.
Zur E-Geige kommen wir später noch. Jetzt gehen wir nochmal zu den Barockgeigen zurück. Ja. Ich habe sie einmal erlebt mit den Rosenkranzsonaten im Konzert. Erstmal diese Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Dafür haben sie den Deutschen Schallplattenjahrespreis bekommen. Es ist eine wunderbare Aufnahme mit Tele Perl und Lies Santana und Michael Behringer. Da habe ich sie auch im Konzert gehört und da lagen auf einem Tisch 8 Geigen. Jetzt muss man dazu sagen, da gibt es viel Skordatur, es muss also immer wieder umgestimmt werden. Die waren alle geliehen?
Sie haben ja gut mitgezählt, das waren tatsächlich 8. Ja, 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 die sind dann geliehen. Also ich habe meine beiden Geigen natürlich da auch mit verbraten, auf meiner modernen Geige auch dann Darmsaiten aufgezogen und die anderen 7 Geigen musste ich dann ausleihen. Und ich finde immer Leute, Geigenbauer, Freunde, Geiger, die mir die dann ausleihen und das ist toll, dass das geht.
Das traut sich ja keiner ran, die ganzen Rosenkranz-Sonaten von Bieber hintereinander zu spielen oder ungern, weil man dauernd umstimmen muss. Das stelle ich mir trotzdem schwierig vor, diese verschiedenen Geigen in die Hand zu nehmen. Aufgenommen haben sie die Sonaten auf 3 Steiner-Geigen. Und das gehört auch ein bisschen zu Bieber. Bieber wurde von Kremsier geschickt vom Fürsterzbischof. Mhm. Er möge bitte Geigen in Tirol abholen bei Steiner. Da ist er vielleicht gar nicht gelandet, sondern er ist direkt nach Salzburg gegangen. Und der Fürsterzbischof in Salzburg hat jemand geschickt, der die Geigen dann nach Kremsier bringt. Aber das heißt, Bieber ist auf jeden Fall eng verbunden mit diesen Steiner-Geigen. Ist es dann was Besonderes, auf diesen Steiner-Geigen zu spielen?
Ja, sowieso. Steiner war nicht zu Unrecht der berühmteste Geigenbauer und nicht Stradivari in dieser Zeit. Die Steiner-Geigen gehören zu den besten Barockgeigen, die ich kenne. So, sie funktionieren viel besser als Barockgeigen, als moderne Instrumente. Also die Steinergeigen wurden dann natürlich später auch modernisiert und haben oft diesen nicht flachen Korpus, sondern gewölbten Korpus, der eher als Barockinstrumente unglaublich gut funktioniert. Die Italiener haben eher den flachen Korpus gebaut und das funktioniert dann für die moderne Geige viel besser. Die Steinergeigen sind dann scharf geworden, als sie umgebaut wurden als moderne Instrumente. Die zurückgebauten, wieder barockisierten Steinerinstrumente haben plötzlich wieder Raum und können wieder schwingen. Sie werden nicht erdrückt von dem Gewicht der Stahlsaiten und haben einen ganz weichen Klang, den viele Barockgeigen so überhaupt nicht haben. Bieber war ja selber ein Violinvirtuose auch und in meinem Kopf geht so vor, dass er bestimmt diese Klänge auch gesucht hat und auch als Geiger diese weichen Klänge gesucht hat. Klar, man sucht immer nach dem Klang, der zu der Musik dazugehört. Vielleicht hat mich auch die Aufnahme der Beethoven-Sonaten mit der Beethoven-Geige inspiriert, auch in diese Richtung bei den Rosenkranz-Sonaten zu suchen, nämlich welches Instrument passt am besten zu dem Stück und zu dem Komponisten dazu.
Es sind 15 verschiedene Rosenkranz-Sonaten, die freudenreichen, die schmerzreichen und die glorreichen. Mhm. Was war der Reiz für Sie an diesem Projekt? Das ist ja fast ein bisschen Programmmusik.
Ja, es ist auf jeden Fall auch Programmmusik. Und ich sage immer, das ist ein großes Oratorium für Solo-Geige mit Continuo. Also es hat die ganz große Leinwand eigentlich in der kleinen Besetzung als Erzählung, aber in sich. Programmmusik hat ja immer so ein bisschen was Abfälliges auch. Also Abstraktes gilt immer als gemeinkünstlerischer so. Programmmusik immer so ein bisschen mehr so konkreter
Bereich,
oder so.
Im mystischen Bereich Sinn.
Ja, ja. Und man ist unglaublich dankbar für jedes Bild, was Bieber auch eindeutig oder manchmal auch eben nicht eindeutig entwickelt.
Setzt es bei Ihnen nochmal was ganz anderes frei, wenn da so ein Titel da ist? Ist da viel mehr Möglichkeiten für Improvisation, sich selbst zu entfalten?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das gibt sozusagen ein Setting und eine Thematik, die viel Raum lässt. Manchmal sagt man ja, man improvisiert und gibt ein Stichwort vor. Und für dieses Stichwort findet man dann eine Improvisation oder irgendwie so. Und insofern hat Bieber immer Raum gegeben, hat natürlich schon das meiste komponiert, setzt aber an Inspiration beim Spieler unglaublich viel frei. Also was das Continuo da machen kann und muss, ist ja unglaublich. Also wenn man da in die Noten guckt, sind das eigentlich immer nur Pfundsnoten, lange Noten, die unter den Geigenkaskaden notiert sind. Und dann muss man natürlich auch als guter Continuo-Spieler, muss und kann man sich was einfallen lassen. Das ist natürlich eine große kreative Herausforderung fürs Continuo. Und da war ich natürlich auch sehr, sehr glücklich, diese drei fantastischen Spieler mit dabei zu haben, die dann von sich aus immer mehr entwickelt haben und von Anfang an aber auch schon. Mir hat mal ein Gitarrist vor kurzem gesagt, ja, da stehen nur Kartoffeln in den Begleitungen als Noten. Ja, ja. Ich praktiziere das überhaupt nicht, irgendeinen christlichen Glauben, aber ich bin dann doch ein gläubiger Mensch und das äußert sich fast bei mir am meisten beim Musizieren. Für mich fasziniert aber auch diese Geschichte, die Bieber da aufzeigt, wo die Mystik eine große Rolle spielt. Allein schon, dass ein Engel Maria erscheint oder dass das Engelsflattern, also das sind alles sehr fantastische Bilder, die einen als Musiker ja auch sehr inspirieren und klanglich nach Umsetzung schreien eigentlich.
Haben Sie da eine Lieblingssonate?
Die sind alle so unterschiedlich. Eine meiner Lieblingssonaten ist die Himmelfahrt Mariens, die 14. Sonate. Das ist auch nicht umsonst so eine grandiose Sonate, vielleicht weil es ja eigentlich mehr um Maria eigentlich beim Rosenkranz geht, als um ihren Sohn Jesus. In den Rosenkranz-Sonaten zum Beispiel die Himmelfahrt Christi ist zwei Drittel so lang wie die Himmelfahrt Mariens und die ist also sehr, sehr prächtig und ein richtiger Hit. Man kann kaum noch auf dem Stuhl sitzen und muss eigentlich mitjubeln. Und das eigentlich im sakralen Kontext. Also das ist schon eine ganz tolle Mischung von Lebensfreude, Vitalität und Glaube.
Das war die Himmelfahrt Mariens, die 14. der Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber, von Ihnen gespielt, Daniel Zippek, mit Hille Perl, Viola da Gamba, Michael Behringer, Cembalo und Lisentana Theorbe. Eine CD, die preisgekrönt ist. Jetzt sind wir in der Barockzeit. Sie haben vorher kurz angedeutet, es gibt jetzt auch eine E-Geige.
Ja.
Sind es jetzt neue Spuren?
Das sind neuere Spuren.
Eigentlich reicht das Spektrum ja.
Es reicht eigentlich, also es reicht eigentlich, ja.
Frühbarock, ja. Über die Klassik, über die Romantik, ja. Bis zur modernen Geige.
Das stimmt. Ich denke auch oft, das reicht eigentlich. Aber das Wort eigentlich ist dann halt eben, das ist so der Stachel.
Hat es auch mit der Improvisation zu tun, die ja im Barock gefragt ist?
Im Barock auch, ja, hat damit auch zu tun. Ich höre auch in meiner Freizeit, wenn ich Musik höre, viel Rockmusik, Indie, Songwriters. Und wenn man das hört, dann das lässt ja auch Spuren. Also ich finde das einfach sehr spannend, was diese Musiker machen. Bluesmusiker.
Sie haben ja auch ein Ensemble Toxic, oft, ja. Wo sie auch improvisieren, aber auf der normalen Geige.
Richtig, ja.
Was bringt die E-Geige jetzt noch für Vorteile?
Klanglich. Es ist auch wieder die Sache mit dem Klang. Die E-Geige kann man natürlich verfremden. Und das ist auch sehr spannend mit einem Verzerrer, mit einem Hallgerät. Und ich bin da noch sehr auf der Suche. Also ich möchte jetzt auch im Sommer mal nochmal in den Musikladen gehen und mit der Geige und da mit verschiedenen klanglichen Möglichkeiten. Einfach weil ich auch auf CDs von Rockmusik und Fiddle-Rock, es gibt auch eine tolle finnische Band, die heißt Zumi Sound System. Aber die spielen eher akustisch, das stimmt. Trotzdem interessieren mich diese Klänge jetzt nicht von Zumi Sound speziell, sondern von anderen Bands interessiert mich sehr. Und mich interessiert ja auch E-Gitarre. Und ich suche immer so ein bisschen was, wo man sich der Geige auch in dem Klang ein bisschen annähern kann. Also und das hat auch, umso weit das jetzt weg ist, hat auch mit der Barockmusik zu tun, weil ich, die Artikulation ist eigentlich eine klare Artikulation in der Barockmusik und auch in der Fiddle-Musik. Die E-Gitarre kann sehr klar sein und kann natürlich auch sehr warm klingen, aber mich interessieren eher die klaren, hellen Klänge.
In Ihrer Bio steht, dass Sie auf die barocke Geige gekommen sind, weil die andere Ausdrucksmöglichkeiten nochmal hat. Ich würde jetzt sagen, und das hört man ja jetzt auch im Konzertbetrieb nun wirklich auch ausgiebig, dass eine Geige, eine normale Geige schon alle Ausdrucksmöglichkeiten haben könnte, wenn man nicht dauernd das gleiche Vibrato macht. Also es gibt ja jedes Spektrum und das haben Sie ja eigentlich auch schon, also in der Barockmusik, aber auch in der anderen Musik, man kann ja auch schmutzig spielen inzwischen mal, man kann ja auch mal zu lang.
Ja, herrlich. Ja, unbedingt. Und also das machen ja auch immer mehr. Auch das vibratolose Spiel hat Einzug gehalten, vielleicht nicht zuletzt durch den Einfluss der alten Musik.
Oder die Differenzierung des Vibratos.
Genau, genau. Die Differenzierung oder auch nicht nur, dass man schwarz-weiß denkt, jetzt mache ich mal Non-Vibrato oder jetzt wieder mit, sondern dass es alle Zwischenspektren gibt. Das hat ja auch Einzug gehalten in das sozusagen moderne Geigenspiel. Und das finde ich alles wunderbar.
Das dürfte ja, glaube ich, auch nicht nur mit der Geige zu tun haben, sondern insbesondere mit dem Bogen. Also
mit dem Bogen
wurde im Barock mehr vom Bogen ausgemacht.
Ja, genau. Ja, genau. Und es ist ja auch so, wenn man neue Klänge hört, also so wie ich zum Beispiel in den 80er Jahren auf den ersten Schallplatten mit Gardiner oder so und plötzlich eine Barockgeige gehört habe oder eine Theorbe, eine Gambe, dass einen das als Musiker ja auch inspiriert, selber wieder weiterzumachen. Es löst was in einem aus und es ist alles Kettenreaktionen.
Sie haben auch verraten, dass Sie Improvisation nochmal lernen?
Ja, ja. Mich fasziniert das natürlich, diese Musiker, die einfach improvisieren, in der alten Musik, unglaublich. Aber auch im Blues, im Jazz, im Rock auch. Und ich denke, das war immer ein Teil des Musizierens. Das ist uns irgendwie verloren gegangen. Wir haben uns da auch immer mehr spezialisiert. Komponisten sind reine Komponisten geworden. Früher haben sie viel mehr gespielt. Das gibt es aber auch wieder mehr. Jörg Wittmann zum Beispiel. Toller Klarinettist, toller Komponist.
Wiederum hatten die es natürlich einfacher, weil früher haben sie immer nur die Musik ihrer Zeit gespielt und nicht, wie sie das tun, über Jahrhunderte.
Das ist richtig, ist richtig.
Historisch möglichst
Fluch korrekt. Und Segen. Ja, aber mehr Segen. Ja, also ich möchte das wieder entdecken, dieses improvisatorische Element, dass man einfach ein Stück hat, was komponiert ist und das Improvisatorische, die Interpretation nicht nur in Anführungsstrichlein darauf beschränkt ist, auf Lautstärke, Tempo, sondern auch man vielleicht mal ein paar Noten dazu nehmen kann, was verzieren kann und kommt natürlich sehr auch auf die Musik drauf an. Also die alte Musik, da ist viel mehr zu improvisieren als in der Romantik oder so oder in der neuen Musik. Aber halt eben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Improvisation auf der anderen Seite des Flusses sozusagen im Pop-Rock-Jazz-Fiddle-Bereich, im Folk-Bereich, die interessiert mich natürlich auch sehr. Und ich finde, die Geige hat in der Folk-Musik auch eine ganz wichtige Rolle. Und dieser Klang, den finde ich auch fantastisch. Und die Energie, die da auch, man nimmt die Geige in die Hand und los geht's, das möchte ich einfach noch mir erobern. Und ich habe auch gemerkt, improvisieren kann ich auf Anhieb nicht. Aber es ist lernbar. Es ist so ein bisschen, wie wenn man an der Felswand hochklettern will und man am Anfang immer abrutscht. Und dann aber immer mehr Griffigkeit entdeckt und dann doch mal merkt, man kann doch mal ein paar Zentimeter hochklettern und man hat ein bisschen was geschafft. Und das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, auch in dem Moment was entstehen lassen zu können. Das ist wirklich die Musik aus dem Moment. Und wenn sie gespielt ist, dann war es das auch. Sie wird so nie mehr erklingen. Das ist eben auch ein tolles Element. Wir haben ja unsere Band Toxic. Da haben wir auch mal vor Jahren in Schloss Ettlingen gespielt. Das ist eigentlich so eine Crossover-Band. Wir spielen alte Tänze, das dann aber nicht mit der E-Geige, mit Schlagzeug dabei. Und dann spielen wir aber eben auch Fiddle-Rock. Und da wechselt das Programm ständig und wir sind am Experimentieren. Thank you.
Das war eine Kostprobe von Toxic, ihrer Band Daniel Zippek. Da sind sie jetzt noch an der akustischen Geige zu hören. Wir sind auf die E-Geige gespannt. Das wird es irgendwann mal geben. Wir kehren nochmal zurück zu ihrem normalen Dasein in Bremen als Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Das ist ein Orchester, was das gesamte Repertoire bedient und aber doch ein ganz besonderes Orchester ist, nämlich sehr demokratisch, selbst organisiert. Einzigartig eigentlich in Deutschland.
Ich finde das auch ein ganz tolles Modell. Ich bin sehr, sehr froh, dass das bis heute gehalten hat und hält und besser denn je. Und ich finde, man hört uns an, wie jeder engagiert ist, vom ersten bis zum letzten Pult. Vom letzten bis zum ersten Pult, egal. Es gibt schon andere Ensembles, die das auch so geschafft haben, Freiburger Barockorchester.
Im Orchesterbereich, ja, die auf normalen Instrumenten spielen.
Ensemble Resonanz, weiß ich nicht vielleicht. Mhm. Aber es gibt jedenfalls nicht viele Ensembles. Und wir sind ja auch dafür ein relativ großer Klangkörper. Und dass das so funktioniert, finde ich auch fantastisch. Also es ist,
und Ihnen gelingt es immer mit Paavo Järvi als Chefdirigenten, erst die ganzen Beethoven-Sinfonien, dann die Schumann-Sinfonien, jetzt die Brahms-Sinfonien. Sie bekommen immer nationale, internationale Preise, sind hochgelobt. Und man merkt einfach, dass das Orchester wirklich dafür brennt, das ganze Orchester.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon anders als bei den historischen Orchestern. Und von denen weiß ich zum Teil, dass es mit der Demokratie nicht so einfach ist. Wie geht es bei der Kammerphilharmonie?
Ja, Demokratie ist ja sowieso auch nicht so ein einfaches Ding, wie man auch in der Politik mitkriegt. Aber es ist eigentlich das Beste, was tatsächlich, was so gesagt wird, die beste aller Formen, finde ich. Und wenn das funktioniert, wir geraten natürlich auch immer wieder aneinander. Wir sind ja alles Menschen und kennen uns sehr lange. Aber ich finde schon, dass wir da einen tollen Dreh gefunden haben, wie wir miteinander umgehen. Klar, wir haben Vollversammlungen, wir haben auch Supervisionen immer wieder mal. Kleinere.
Ist das der Trick. Noch sind ja die Gründungsmitglieder drin, aber wird sich ja jetzt auch was verändern in der nächsten Zeit.
Wird sich viel verändern. Wir sind in einer ganz spannenden Phase gerade. Und wir gucken schon länger, dass es nicht so einen Bruch gibt, weil natürlich viele gleich alt sind. Dass also jetzt nicht alle zur gleichen Zeit rausgehen und dann so ein Riesenloch ist. Und wir wollen ja auch eine Klangkultur irgendwie weitergeben, was wir uns erarbeitet haben. Nicht starr. Also das finde ich immer schlimm, wenn man sagt, ja, die Jungen müssen genauso spielen wie die Alten. Aber dass es sich irgendwie weiterwirkt, pathetisch gesagt, ein Erbe weitergegeben wird.
Als Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie haben Sie viel auch mit Frieda Bernius Musik gemacht. Da gibt es Spur, die letzten Dinge, die auch diverse Preise bekommen haben. Und eine wunderbare Aufnahme mit Werken von Kali Voda, den kennt niemand. Ein Geiger so zwischen Klassik und Romantik, der in Donaueschingen angesiedelt war. Und Sie haben ein Konzert aufgenommen von Kali Voda. Was war das für eine Erfahrung?
Also eindeutig unter Abenteuer einzuordnen. Die Stücke sind sehr virtuos, sind aber sehr, sehr spritzig und ja, machen Spaß zuzuhören. Haben so was Operettenhaftes, nicht so tiefgründiges, zum Teil aber auch, aber dieses Concertino jetzt nicht. Heißt ja auch eben Concertino, also ein kleines Konzert, aber vom Technischen her gesehen ist es kein kleines Konzert.
Dann hören wir daraus jetzt das Rondo. Das war das Rondo aus dem Concertino von Johann Wenzel Kali Voda mit der Hofkapelle Stuttgart, dem Ensemble von Frieda Bernius für diese Zwischenzeit zwischen Klassik und Romantik. Er mag die Unterteilung immer gar nicht. Aber man hört dann, da passiert was ganz Frisches. Es ist nicht mehr klassisch, aber da ist schon viel Romantisches drin. Da spielen sie auch auf einer historischen Geige. Und die Hofkapelle Stuttgart spielt auf historischem Instrumentarium. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit dem Geiger Daniel Zipek. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist jetzt das Unterrichten. Sie haben erst ein paar Jahre als Professor in Basel unterrichtet und sind seit einigen Jahren in Lübeck. Sie haben schon verraten, das ist Ihnen doch ein Anliegen, das weiterzugeben. Jetzt bedienen Sie so ein Spektrum, die armen Studenten, kriegen Sie das ganze Spektrum irgendwie von Ihnen vermittelt?
Die werden zugeschüttet, nur nicht mit E-Geige. Nein, ich habe ja auch einen Auftrag von der Hochschule. Und zwar, die Professur ist für moderne Geige. Und ich soll meinen Studenten modernes Geigenspiel beibringen. Das heißt, sie machen Aufnahmeprüfungen mit dem, sagen wir mal jetzt, Mainstream-Geigen.
Für Mendelssohn-Konzert.
Mendelssohn-Konzert, Mozart-Konzert, Bach-Solosonaten und machen den Abschluss eben auch damit. Und natürlich haben sie da auch eine künstlerische Freiheit, aber sie haben auch gewisse Repertoirestücke, die sie abliefern sollen. Und das ist auch gut so für die beruflichen Anforderungen. Und dafür möchte ich sie ausbilden, fit machen und ihnen einen Background und ein Setting mitgeben, was sie mit Freude durch den Beruf gehen lässt. Also Betonung auch mit Freude, weil ich glaube, dass dieser Aspekt einen am meisten und am besten durch die bisweilen anstrengenden Berufsjahre und Momente trägt. Und natürlich ist die handwerkliche Ausbildung auch ganz wichtig. Also ich finde die Mischung beim Unterrichten Handwerk und Künstlerisches ist natürlich sehr reizvoll. Und
das heißt, bei Ihnen muss man auch tatsächlich Tonleitern spielen?
Ja, also wenn die Jungen
Sefcik
kommen, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich merke, dass da ist Bedarf da, dann höre ich mir das auch im Unterricht an und mache das auch, und sie sollen das auch schön spielen.
Inzwischen ist natürlich die Forderung an einen modernen Geiger schon ein bisschen die, in den Opernhäusern müssen die auch immer mehr Barock spielen. Mhm. Also irgendwie müssen sie zumindest mal einen anderen Bogen in der Hand gehabt haben oder mal Darmsaiten draufgezogen haben. Die Studenten, die zu Ihnen kommen, haben die auch das Bedürfnis oder sind es wirklich die klassischen Geiger?
Also ist ja eigentlich fast so, wie ich meine Lehrer mir gesucht habe. Jeder sucht sich ja ein bisschen seinen Lehrer auch schon so aus, was er will, und man erkundigt sich vorher schon, zu was für einer Art von Geigenlehrer man kommen will. Oder die meisten, sagen wir mal so. Also ich merke, dass Studenten zu mir kommen, die interessiert sind auch an Stilistik. Also ich unterrichte zum Beispiel eine Bach-Solosonate, eine Chaconne auf barocke Art, aber auf moderne Geige. Und man kann auf moderner Geige einen sehr schönen Bach auf barocke Art spielen, finde ich. Und das geht sehr viel um die Spielweise auch.
Ist das Instrument überhaupt so wichtig?
Also, darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen, über die Klänge. In dem Sinn ist das wichtig, das Instrument, dass es einen anderen Klang einbietet und ein Barockbogen von vornherein schon mal anders artikuliert. Also er ist spitzer im Klang, also ist etwas feiner, sagen wir es mal so, spitz ist so negativ gesagt, feiner im Klang. Und man kann viel besser abphrasieren. Wenn man die Erfahrung mal gemacht hat mit dem Barockbogen, kann man das gut auf einen modernen Bogen übertragen. Aber es ist schon mal ganz schön, wenn man das mit einem modernen Bogen gemacht hat. Und ich habe immer mal wieder dann zufällig einen Barockbogen mit und drücke den meinen Studenten dann in die Hand und sage, probier es doch mal damit. Und das ist auch für mich immer sehr spannend, was dann dabei rauskommt. Das ist immer sehr spontan im Unterricht.
Wie viel kann man denn vom Instrument überhaupt lernen oder von dem Bogen?
Man kann sehr viel lernen über die Grenzen, die ein Instrument einsetzt. Wenn man ein Instrument mit Darmsaiten hat, blanken Darmsaiten, und dann eine Art zu spielen hat, indem man drückt, die Klangfülle durch Druck erzeugt, dann scheitert man relativ schnell bei den Darmsaiten und bei den Stahlsaiten eigentlich nicht. Da kann man wirklich einen durchdringenden Ton damit erzielen. Die Darmsaiten, die halten diesem Druck einfach nicht stand. Man muss den Klang eigentlich aus der Seite herausholen.
Und damit auch mehr mit dem Bogen spielen.
Mehr mit dem Bogen, man muss sensibler mit dem Bogen umgehen. Für mich ist das einfach nur bereichernd für die Stahlsaiten oder auch Kunststoffsaiten, umsponnen, weil der Klang dann eigentlich freier wird. Also das kann ich den Studenten auch sehr empfehlen, mal mit Darmsaiten zu probieren. Ich unterrichte es halt stilistisch von der Sprache.
Von der Sprache?
Von der musikalischen, wie Arno Kummer gesagt hat, Klangrede. Ich finde das so, dass ich mit den alten Instrumenten jedem Komponisten gerechter werden kann. Ich finde, dass jeder Komponist irgendwie seine eigene Klangsprache entwickelt hat und auch seine eigene Vokabular an Dynamikzeichen und sowas. Also wenn man genau in die Partituren guckt, hat jeder Komponist eine bisschen andere Handhabe, wie ein Piano und ein Forte und ein Sforzato und ein Akzent behandelt. Und für mich ist der Reiz eigentlich, mich in einen Komponisten hineinzudenken und die musikalische Sprache zu erkunden. Ein bisschen wie ein Schauspieler, der in eine Rolle schlüpft.
Wir hören Sie nochmal auf Darmsaiten, aber auf schon etwas weiter fortgeschrittenen Darmsaiten, nämlich mit Schumann-Violinsonaten haben Sie auch eine CD gemacht, auch mit Andreas Steyer. Was reizt Sie an denen? Die sind ja geigerisch jetzt mal wieder ganz anders, sehr romantisch.
Schumann ist vielleicht so der romantischste Komponist aller Romantiker, weil er einfach so an die Emotionen geht und das Formale gar nicht so im Vordergrund steht. Er hat auch was sehr Kraftvolles, aber zerbrechlich gleichzeitig auch. Und diese Tiefe in der Musik ist natürlich auch immens. Bei den Geigensonaten sind es ja auch dann eher späte Stücke, was natürlich auch sehr berührend ist, wenn man das mit seinem Leben in Verbindung bringt. Aber die Musik selbst zeigt eben auch diese ganze Vielfalt, die er wohl in sich gehabt haben muss. Dieses Schwelgerische und dann aber auch diese ganze Tiefgründigkeit, die ja auch in große Abgründe führt und wo man dann manchmal wirklich im emotionalen Keller ist, was auch eine ganz große Erfahrung ist bei Schumann.
Dem Kopfsatz der A-Moll-Violinsonate von Robert Schumann klang unsere heutige SWR 2 zur Person mit dem Geiger Daniel Sepek aus. Den Klavierpart spielte Andreas Steyer. Sie können diese Sendung in der SWR 2 App oder im Internet nachhören oder den Künstler auch live erleben bei den Schwetzinger SWR-Festspielen am nächsten Mittwoch im Trio mit der Bratschistin Tabea Zimmermann und dem Cellisten Jean-Guyen Queyras. Noch einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Dagmar Munk.